The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Spätsommertag. Heute ist Mittwoch, der 7. September. Heute vor 35 Jahren war ein großer Tag für unser Land. Erstmals besuchte nämlich der Regierungschef der DDR, Sie erinnern sich noch, des anderen, des sowjetisch besetzten und sozialistisch verfassten Deutschland, der also besuchte das amerikanisch besetzte und demokratisch verfasste Deutschland, die Bundesrepublik. In Bonn markierte Erich Honecker seine und damit auch die sowjetische Position einer ewigen Teilung.
Ausgangspunkt für eine konstruktive, nicht nur beide Staaten nützliche Politik können nur die Realitäten sein, die Existenz von zwei voneinander unabhängigen, souveränen deutschen Staaten mit unterschiedlicher sozialer Ordnung und Bündniszugehörigkeit.
Er glaubt an eine friedliche Koexistenz, wie es damals hieß. In der politischen Prosa von Honecker klang das beim Besuch im Saarland seiner alten Heimat dann so.
Wenn wir gemeinsam eine weitere friedliche Zusammenarbeit erreichen, dann wird auch der Tag kommen, in dem Grenzen uns nicht mehr trennen, sondern Grenzen uns vereinen.
Dieses denkwürdige Ereignis fand statt keine 26 Monate vor der Freigabe der Grenze, der DDR-BRD-Grenze, wie es damals hieß, durch Günter Schabowski, Politbüromitglied und enger Gefolgsmann, eben jenes Erich Honecker.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Und diese Maueröffnung fand statt, weil führende Politiker auch unserer Seite an der Idee einer Wiedervereinigung festhielten, Willy Brandt an allererster Stelle.
Bis jener Tag kommt, bitten wir, rufen wir, fördern wir, macht das Tor auf, macht Schluss mit der wieder natürlichen Spaltung.
Oder auch Helmut Kohl.
Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
Aber das alleine hätte nicht gereicht, einen Erich Honecker Lügen zu strafen. Dieser eben verstorbene Michael Gorbatschow leistete ebenfalls einen Beitrag. Ein Beitrag, der Honecker und die SED-Führung zum Umfallen, ja und schließlich auch zum Wegtreten aus der Geschichte bewegte.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Und wer die vom Leben ausgehenden Impulse, von der Gesellschaft ausgehenden Impulse aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet, der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung.
Fazit. Ich dachte, von diesem Ereignis, von diesem Honecker-Besuch vor 35 Jahren, geht heute Morgen ein tröstlicher Gedanke aus. Die Welt von Gewalt und Ungerechtigkeit, von Trennung und von Bedrohung, unter der wir ja auch heute wieder leiden, ist keine Welt von Bestand. Die DDR ist gefallen, Deutschland ist wiedervereinigt, die Sowjetunion ist implodiert und auch Putins Reich, das uns heute das Gruseln lehrt, besitzt keine Ewigkeitsgarantie. Die Geschichte lehrt, dass die Geschichte der Menschheit eine Fortschrittsgeschichte ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir sind mit der Pioneer One mittlerweile auf dem Rhein unterwegs und haben am gestrigen Abend Agnes Strack-Zimmermann an Bord begrüßt. Im Gespräch mit Gordon Ripinski spricht sie über Krieg und Frieden in der Ukraine und in Europa.
Krisen dieser Art werden nicht 100% an uns spurlos vorbeigehen. Wer das glaubt, der ist naiv und die, die das trotzdem glauben wollen, dem muss man liebevoll erklären, dass das Leben im Fluss ist und Dinge sich verändern können und es wichtig ist, uns damit zu beschäftigen.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über eine energiesparende Kryptowährung, das soll's gehen, und über den Wiedereinstieg von Siemens Energy im DAX. Außerdem, wir wundern uns über die Insolvenz des Toilettenpapierherstellers Hakle und wir gratulieren David Garrett zu seiner neuen, alten, nicht ganz billigen Geige. Die Pioneer One ist wieder auf Deutschland-Tournee unterwegs. Unabhängiger Journalismus zum Dabeisein für alle Interessierten. Vergangene Woche hatten wir ja unseren Aufschlag in Hannover, um dort kurz vor der beginnenden Landtagswahl die Stimmung einzufangen. Wir hatten die Spitzenkandidaten von SPD und CDU an Bord. Seit gestern nun liegt die Pioneer One in Düsseldorf. Marie-Agnes Strack-Zimmermann war als Erste an Bord. Der Ministerpräsident wird folgen. Mein Kollege Gordon Ripinski hat mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages gesprochen. Sehr interessant gesprochen, wie ich finde. Los geht's.
Ich freue mich sehr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, herzlich willkommen. Bitte. Frau Strack-Zimmermann, wenn wir jetzt in den Winter gucken, dann sehen wir teure Gaspreise auf uns zukommen, einen harten Winter womöglich. Und irgendwie rückt das sehr ins Zentrum und sehr viel weniger die Ukraine selber. Ist das ein Fehler? Sind wir kriegsmüde geworden?
Nein, ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass es medial so ist, weil Sie als Journalist den Fokus jetzt nachvollziehbar auf den Herbst wenden, auf das Thema Energie. Das ist ja auch ein sehr ernstes Thema. Auf das Thema Inflation, auf das Thema, was kommt auf uns zu? Haben wir genug Energie? Woher nehmen wir den Strom? Und was kostet es vor allen Dingen? Das ist medial die Sicht der Journalistinnen und Journalisten. Wir im Verteidigungsausschuss haben nach wie vor den Fokus auf die Ukraine. Und es wird an uns liegen, dass dieses Thema auch im Winter präsent bleibt, wenngleich das Thema, was Sie jetzt medial logischerweise forcieren, natürlich unmittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat.
Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, es ist nicht nur unsere mediale Sache, es ist auch eine Sache der, wenn ich das mal so nennen darf, Mainstream-Debatte der Politik, die sich ja schon verschoben hat, die sich auch bewusst verschoben hat nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen. So war mein Eindruck im Mai, wo viele derer, die nicht so gut abgeschnitten haben, gesagt haben, wir haben vielleicht zu viel über Waffenlieferungen gesprochen und zu wenig über Inflation.
Also ich glaube, wenn man in einer Wahl nicht besonders gut abschneidet, und das betrifft ja auch die Freien Demokraten, gibt es natürlich immer mehrere Gründe. Und das auf eins zu reduzieren, das wäre sehr kurzsichtig. Aber in der Tat ist es natürlich so, dass dieser Krieg uns bewegt, zu Recht. Und wir ja auch mitbekommen, dass es uns auch noch lange bewegen wird. Aber ich glaube, für viele Menschen wurde erst in diesem Kontext offenbar diese unglaubliche Abhängigkeit, Energieabhängigkeit von Russland. Sie haben das im Pioneer mal sehr schön, Sie machen immer ganz spannende Statistiken. Ich gehe davon aus, die stimmen immer. Ich nutze sie nämlich gerne, also bitte machen Sie mir keinen Ärger. Wo Sie auch sehr gut mal dargestellt haben, dass es auch mal Zeiten gab, wo wir sehr viel Gas aus den Niederlanden bezogen haben und auf Kostenpreisen das runtergefahren haben und dann ausgewichen sind, unter anderem aber überwiegend nach Russland, aufgrund der Preise. Und das fällt uns jetzt wirklich auf die Füße. Und insofern hat dieser Krieg, der dramatisch ist, der ganz schrecklich ist, auch viele wachgerüttelt, weil eben vieles, was so selbstverständlich für uns war, eben gerade in Frage gestellt wird. Und das bewegt die Menschen persönlich, aber das muss uns auch bewegen als Deutsche und Europäer.
Sie haben ja gesagt, es bräuchte eine gewisse Opferbereitschaft. Es könne auch sein, dass man persönliche Opfer bringen will. Das ist kein populärer Satz.
Wie haben Sie Nein, mir war natürlich auch klar, den habe ich jetzt auch nicht spontan gesagt, mir war natürlich klar, wenn ich sowas sage, was dann abgeht. Für mein Team im Büro ist das immer ein Albtraum. Wenn die Chefin sowas sagt, dann heißt es immer von meinem Büroleiter so, Achtung, alle Mann an die Gewehre, weil jetzt passiert natürlich was. Aber Spaß beiseite, mir ist klar, dass das die Frage des Opfers immer relativ ist. Und natürlich sind die breitere Schultern haben, wohlhabender sind, natürlich besonders gefragt. Um was es mir geht, ist es, dass wir alle auch mal reflektieren müssen, wie wir leben, dass vielleicht das ein oder andere sich ändert, dass es aber am langen Ende sich lohnt, darüber nachzudenken, weil dieser Krieg in der Ukraine, das ist eben meine Meinung, unsere Meinung, geht uns unmittelbar was an. Das ist ein Krieg, der nicht nur vor unserer Haustür stattfindet, sondern der auch etwas mit Europa macht und auch zeigt, dass diese Friedensperiode nach 45 vorbei ist, dass wieder Dinge machbar sind oder vorstellbar sind, die unvorstellbar waren, nämlich dass Länder andere überfallen, Grenzen verschoben werden, Integrität von Staaten nicht mehr akzeptiert wird. Und dass in diesem Kontext, glaube ich, das mag jetzt vielleicht etwas seltsam sein, dass eine gewisse Reflexion und zu sagen, Mensch, wo können wir eigentlich auch mal unseren Teil dazu beitragen, dass das am langen Ende unserem Land guttun wird und wir auch aus dieser Krise, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Rheinländerin bin und grundsätzlich optimistisch, glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, auch gut dadurch zu kommen, wenn wir alle bereit sind mitzumachen.
Was heißt denn Opferbereitschaft? Heißt das Frieren für den Frieden, mal so klischeehaft gesagt? Heißt das, dass wir akzeptieren müssen, dass im Winter das Gas teurer wird, dass der Staatshaushalt außer Rand und Band gerät? Was heißt das genau?
Naja, das Frieren für den Frieden, das ist genauso falsch wie Rasen für die Rente. Ich weiß nicht, es gab mal so eine Steuerüberlegung, um Renten aufzufangen, dass man bestimmte Dinge besonders besteuern soll. Nein, das natürlich nicht. Es soll keiner frieren. Es wird auch keiner frieren. Die Gasspeicher werden immer voller und es wird auch prognostiziert, dass wenn der Winter kommt, dass die Gasspeicher voll sind. Aber in der Tat, die Preise werden sich verändern. Es gibt Fachleute, die sagen, es wird nie wieder so günstig, wie es war, Energie einzukaufen. Und deswegen hat ja auch gerade die Bundesregierung ein Paket beschlossen, um genau das abzufedern. Aber ich finde, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, den Menschen auch zu sagen, der Staat kann eine Menge abfedern. Das tut Deutschland. Es zeigt übrigens, wie wohlhabend, wie reich dieses Land ist. Wenn sie in andere Ländern geht, sieht das anders aus. Aber dass eben das nicht 100% kompensiert werden kann. Krisen dieser Art werden nicht 100% an uns spurlos vorbeigehen. Wer das glaubt, der ist naiv und die, die das trotzdem glauben wollen, dem muss man liebevoll erklären, dass das Leben im Fluss ist und Dinge sich verändern können und es wichtig ist, uns damit zu beschäftigen. Aber da ist die Regierung in der Pflicht. Da gibt es natürlich super Diskussionen darüber, aber das ist ja auch in Ordnung.
Dann lassen Sie uns mal ganz konkret werden. Was muss jetzt passieren? Sie mahnen und betonen immer wieder, wie wichtig es ist, dass weitere schwere Waffen auch an die Ukraine geliefert werden. Da ist die Debatte, hat man das Gefühl, so ein bisschen erstarrt.
Also wenn Sie, wann haben wir uns getroffen? Im Mai in Hamburg. Ja, seitdem ist ja unvorstellbar viel passiert. Im Mai sind die ersten offiziellen Wünsche der Ukraine an die Bundesrepublik, haben die Bundesrepublik erreicht. Sie müssen ja eine Note an die Bundesrepublik. Also das geht jetzt nicht, wir reden beide drüber und dann passiert das. Das ist erst im Mai passiert. Vorher, also von Ende Februar bis Ende April, die zwei Monate, wurde sehr viel debattiert. Aber letztendlich wurde das nicht ganz konkret an die Bundesregierung herangetragen, weil die Wünsche zu Recht der Ukraine nach Waffen und anderem militärischen Material sich an alle gerichtet haben, an NATO-Mitglieder, an die Europäer, also an alle Länder. Und seit Mai liegen nicht nur die Wünsche klar vor, sondern haben wir auch unglaublich viel geliefert. Sie kennen das Thema Panzerhaubitze, Gepard, aber darüber hinaus auch viel Material, was gar nicht so im Fokus steht, was aber sehr wirkungsvoll ist. Ausrüstung der Soldaten, humanitäre Unterstützung heißt Sanität. Es werden auch immer wieder ukrainische Soldaten über Polen nach Deutschland geholt, die behandelt werden. Also es gibt eine Menge Dinge und das ist übrigens jeden Mittwoch abrufbar im Internet, was Deutschland geliefert hat. Das heißt, das ist auch inzwischen transparent, was wir sehr begrüßen, dass das diese Geheimnistuerei aufhört, weil wir bilden ukrainische Soldaten aus in der Bundesrepublik und diskutieren natürlich weiter. Sie kennen unseren Vorschlag, dass man auch Panzer liefern sollte. Was wichtig ist, dass allerdings jetzt im September, Oktober auch weitere Boden-Luft-Abwehrraketen kommen. Und das ist natürlich nicht alleine von Deutschland. Ich meine, wir haben jetzt keine Bestände bis unter die Decke. Die Industrie ist gefordert, aber auch aus unseren Beständen heraus kann man viel machen. Das tun wir, aber da ist noch Luft nach oben.
Trotzdem ist ja Ihre Forderung auch nach Schützen und Kampfpanzern immer noch nicht erfüllt worden. Ist das etwas, wo Sie immer noch sagen, das müsste passieren?
Ja, also bei den Schützenpanzern Marder könnte man ohne weiteres 50 Stück liefern, zumal die Industrie zugesagt hat, dass sie aus ihrem Bestand das innerhalb eines Jahres vorbereiten kann und sie der Bundeswehr zurückführen kann. Das könnte man machen. Bei dem Leopard 2, wir hatten eine ukrainische Delegation in Berlin, wo der Kanzler nochmal gesagt hat, Leopard 2 wird es nicht geben. Ich glaube, das letzte Wort ist nicht gesprochen, weil der Kanzler, der bei uns zu Gast war im Verteidigungsausschuss, seinerzeit schon gesagt hat, er macht es davon abhängig, was die Amerikaner und was die Franzosen machen. Die Amerikaner mit ihrem Abrams, die Franzosen mit ihrem Leclerc-Kampfpanzer. Wenn die das machen, könnte er sich das auch vorstellen. Und wir haben halt gesagt, ich weiß, dass die Amerikaner darauf warten, dass wir durchaus auch mal einen Move machen und nicht immer warten, sondern auch durchaus mal sagen, wir machen das und vielleicht macht ihr mal mit. Also diese Reaktion, wenn die anderen machen, dann sind wir dabei. Das ist ja sehr deutsch, hat ja auch lange funktioniert. Ich glaube, das können wir uns jetzt auch mal von der Backe schmieren. Da wartet die Welt, die westliche Welt durchaus, dass wir da auch etwas mal einen Schritt nach vorne machen, ohne natürlich das Bündnis auszuklammern. Also die enge Zusammenarbeit funktioniert. Das sieht man übrigens gerade in der NATO, die ja jetzt auch in Schweden und Finnland wächst.
Das Stichwort ist Führung, oder?
Ja, und auch führen wollen. Zu führen ist ist mal so einfach gesagt, weil wenn man führt, kann man ja auch Fehler machen. Unter Umständen sind auch die, die geführt werden wollen, sagen, was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr sie noch alle? Aber ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Geschichte der 77 Jahre ja deswegen so stark geworden ist, weil die Alliierten seinerzeit uns diese Chance gegeben haben. Das darf man ja nicht vergessen. Die haben das ja nicht gemacht, weil wir so ein nettes Land sind, sondern nach dem Krieg wusste man, Europa und die Westbindung Deutschlands ist elementar für die Zukunft Europas. Das ist das historische Moment auch des Konrad Adenauer, der das erkannt hat. Und ich finde, dass wir auch was zurückzugeben haben dafür, dass wir eingebettet sind in das westliche Bündnis und die anderen Staaten ja auch für uns da sind, wie bei den Musketieren. Alle für einen, einer für alle.
Sie haben mal gesagt, Sie verstehen nicht so richtig, warum Olaf Scholz so zurückhaltend ist. Sind Sie da mittlerweile schlauer geworden?
Naja, das ist immer, wenn jetzt Olaf Scholz hier säße und Sie würden ihn fragen, Frau Strack-Zimmermann sagt, Sie verstünde das eine oder andere nicht, dann würde er sagen, ich verstehe die Frau auch nicht.
Nein, das würde er nicht sagen. Er würde sagen, Deutschland unterstützt die Ukraine.
Okay.
Es war ein Angriffskrieg
nicht so
von Putin.
Er würde, okay. Jeder wüsste aber, was gemeint ist. Also, es ist natürlich so, Bundeskanzler zu sein in einer solchen Phase, also Sie werden Bundeskanzler, 80 Tage später bricht ein solcher Krieg aus. Das ist ja auch die Last, die diese Regierung jetzt zu handeln hat. Da wird man auch nicht gefragt. Das ist schon der Hammer. Und dann zu handeln, natürlich auch in Verantwortung für das eigene Land, in Verantwortung im Bündnis, das ist kein Kinderspiel. Mir ist das schon klar. Aber der Bundeskanzler ist Teil der Exekutiven, also der Regierung. Und meine Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, wir sind Teil der Legislative. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, auch das Parlament zu vertreten und auch innerhalb einer Regierung Dinge zu diskutieren. Und das machen wir beherzt. Und ich finde, wenn ich zurückblicke, wie gesagt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, wirkt das ja. Und deswegen werden wir konstruktiv, aber deutlich diese Dinge weiter fordern.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da wird um die Atomkraft kräftig gestritten. Wer gegen wen eigentlich? Das weiß unser Pionier-Chefredakteur. Einen schönen guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor. Ja, erstaunliche neue Konflikte in dieser Koalition, Gabor. Denn die FDP geriert sich jetzt inzwischen als Pro-Atomkraftpartei frontal gegen den Wirtschaftsminister der Grünen, Robert Habeck, der die beiden Atomkraftwerke, die eigentlich technisch sicher sind und auch noch genug Brennelemente haben, nur im Notreservebetrieb im nächsten Jahr laufen lassen will. Also eigentlich de facto weder einen Streckbetrieb noch eine Laufzeitverlängerung. Der Grüne hat sich durchgesetzt, die FDP schäumt.
Aber ist das für Christian Lindner noch zu gewinnen? Denn die SPD als Dritte im Bunde ist ja auch traditionell auf einer Anti-AKW-Reise unterwegs.
Gabor, die Fakten könnten Christian Lindner und der FDP recht geben. Noch nicht jetzt, aber vielleicht im Winter, spätestens Anfang nächsten Jahres. Dann nämlich, wenn die Strompreise weiter durch die Decke gehen. Denn mehr Angebot im Markt, also mehr Stromangebot im Markt, würde ja preisdämpfend wirken. Und das Thema Versorgungssicherheit kann wirklich noch kommen. Es gibt durchaus Ökonomen, die sagen, was Robert Habeck da macht, ist ideologisch gefährlich. Dieser Notreserveplan ist ja so ein bisschen so, als würde man als Verteidigungsminister das stehende Heer abschaffen, für den Übergang noch Reservisten und Blaskapelle behalten und sich dann aber auf andere Länder wie Frankreich bei der Verteidigung verlassen. Wir werden Atomstrom importieren im nächsten Jahr, vielleicht um unsere Sicherheit zu behalten. Das ist irre, das ist absurd und so könnte die FDP am Ende vielleicht doch recht behalten.
Da drängt sich doch förmlich die Frage auf, wo steckt eigentlich dieser Herr Bundeskanzler?
Der Kanzler will keinen Konflikt, genauso wie er Christian Lindner die kalte Progression, die Abschaffung gegeben hat als seinem Vize-Vize-Kanzler und seinem wichtigsten Projekt. Genauso will er Robert Habeck bei der Atomkraft nicht hineinfuschen und die SPD will auch kein Comeback der Atomkraft. Erst recht nicht die SPD in Niedersachsen und dort herrscht gerade Wahlkampf.
Frieren für den Koalitionsfrieden. Vielen Dank, Michael.
Danke, Gabor. Bis später.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier schauen alle Kryptoinvestoren auf die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum. Warum das so ist, das weiß meine Kollegin Anne Speth in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Ethereum wagt einen großen Schritt. Sie möchten mit einem simplen Update den Energieverbrauch, jetzt kommt's, um 99% senken. Anne, sag uns, kann das gelingen und was bedeutet das dann für diese Kryptowährung?
Ja, das kann definitiv gelingen, Gabor. Ein simples Update ist es aber nicht. Ethereum stellt seinen kompletten Transaktionsmechanismus um. Bisher läuft Ethereum ja wie Bitcoin auf dem Proof-of-Work-Verfahren. Das bedeutet, wenn jemand einem anderen in Bitcoin schicken will, dann muss ein Miner Hochleistungsrechnerkapazität zur Verfügung stellen, um diese Transaktion zu überprüfen und sicher auf der Blockchain abzuwickeln. Und um diese Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen, braucht man enorm viel Strom. Die neue Methode, auf die Ethereum jetzt umstellen will, die heißt Proof of Stake und die wird auch schon von vielen anderen alternativen Kryptowährungen benutzt. Dabei wird nicht danach gegangen, wer die meiste Rechenkapazität zur Verfügung stellt, sondern wer einen gewissen Stake, also schon diese Kryptowährung besitzt, der dann die Transaktion verifizieren darf. Klingt im Detail etwas kompliziert, aber was man festhalten kann ist, es ist definitiv viel energiesparender und es macht die Transaktion dadurch nicht nur nachhaltiger, sondern auch schneller und kostengünstiger. Für die Kryptowährung bedeutet das, dass sie ein besseres, umweltfreundlicheres Image bekommt und wahrscheinlich auch insgesamt mehr genutzt wird. All das wird sich auf kurz oder lang positiv auf den Kurs von Ethereum auswirken. Wie stark die Rallye aber ausfallen wird oder ob vieles auch schon eingepreist ist in den Kurs, da sind sich die Experten noch uneinig. Wir werden es sehen, voraussichtlich am 15. September, da soll nämlich die Umstellung stattfinden.
Vielen Dank, Anne, für diese Einblicke und wir machen weiter mit unserer Kollegin in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Erst im März ist ja Siemens Energy aus dem DAX geflogen, aber die Abstinenz hält nicht lange, denn der Konzern kehrt jetzt in den DAX, also in die Königsklasse der deutschen Firmen, zurück. Wie hat die Aktie auf diese freudige Nachricht reagiert, Annette?
Das Comeback von Siemens Energy im DAX ist natürlich positiv für das Unternehmen und auch die Aktie und so, aber auch die Marktreaktion. Aktien, die im DAX gelistet sind, werden ja von einem breiteren Kreis von Investoren gekauft. Quasi jeder, der den DAX repliziert als Investor, muss die Aktie ja erwerben und das pusht per se schon mal den Wert und die Bewertung von Unternehmen. Allerdings, wenn man sich die operationale Seite mal anschaut bei Siemens Energy, gibt es da wieder noch massive Probleme, vor allem mit der Windkrafttochter Gamesa in Spanien. Für das laufende Jahr erwartet Siemens Energy sogar einen größeren Verlust als noch im letzten Jahr. Allerdings versucht das Management Siemens Gamesa auch komplett zu übernehmen. Und dann dürfte das Problem zumindest sukzessive unter Kontrolle geraten. Denn dann kann das Management durchregieren, auch bei der spanischen Windkrafttochter, die ja wie viele andere Windkraftunternehmen stark unter die Räder gekommen ist aufgrund der hohen Rohstoffpreise und der Lieferkettenverzögerungen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass eben noch halb Deutschland während des Corona-Lockdowns Toilettenpapier gehamstert hat und damit den Herstellern sagenhafte Umsätze beschert. Leere Regale, allenthalben, wir erinnern uns auch an die Wut derjenigen, die nichts mehr abbekommen haben.
Ich weiß nicht, ob die Leute damit kochen wollen oder ob man Dauerflitzerei hat. Ich find's Schwachsinn.
Kann ich wirklich nicht verstehen. Ich halte das für total unsolidarisch.
Doch wer da dachte, Knappheit sorgt für Gewinnwachstum und Gewinnwachstum für ewiges Leben, der irrt sich. Jetzt hat einer der ganz Großen im Klopapiergeschäft das Handtuch geworfen oder, sagen wir in dem Fall vielleicht besser, das letzte Blatt gezogen. Hakle in Düsseldorf muss Insolvenz anmelden. Das ist der Hersteller, der uns die heilige Dreilagigkeit geschenkt hat. Und man muss sich schon fragen, wie konnte das eigentlich passieren? Hakle war immer innovativ, hatte sogar vor dem Werksgelände den ersten Toilettenpapierautomaten unseres Landes aufgestellt.
Per Knopfdruck rund um die Uhr. Klopapier. Hier in Düsseldorf-Reisholz steht der erste Klopapierautomat Deutschlands. Auf dem Gelände des Herstellers Hakle. Zwei Rollen vierlagiges Papier gibt es für 2 Euro. Günstiger ist die dreilagige Variante mit Kamillengeruch für 1,50.
Ich finde die super.
Doch wegen der massiv gestiegenen Kosten für Material und Energie sowie die ebenfalls ja gestiegenen Transportkosten wurde jetzt also der Insolvenzantrag gestellt. Aber während des Insolvenzverfahrens soll der Betrieb ganz normal weiterlaufen. Danach ist man zuversichtlich, sich neu und vielleicht auch noch geschmeidiger aufzustellen oder anders gesagt, das Unternehmen sucht nach der Insolvenz eine neue Rolle.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass auch Superstars sich nicht alles leisten können. Zum 42. Geburtstag erfüllt sich der Stargeiger David Garrett einen ganz besonderen, vor allem ziemlich kostspieligen Wunsch. Er ersteigerte nämlich eine sehr seltene Geige des italienischen Geigenbauers Giovanni del Gesù. Das Instrument stammt aus dem Jahr 1736. Weltweit gibt's davon nur etwa 150, maximal 200 Exemplare. An der Pariser Auktion nahm Garrett übrigens aus einem Frankfurter Hotel heraus teil, und weil die Verbindung teilweise so schlecht war, musste er in den Innenhof umziehen. Zwischen Mülltonnen und Kisten ersteigerte er dann diese besondere Geige für 3,5 Millionen Euro. Und da auch ein Superstar wie Garrett offenbar nicht ganz so viel Bargeld zur Verfügung hat, verkaufte er dafür sein New Yorker Apartment. Aber diese Geige ist es mir wert, hat er anschließend gesagt. Trotz Millionensumme ist es für den Geiger immer noch ein Schnäppchen, denn diese italienischen Geigen werden teilweise für 14 Millionen Euro gehandelt. Na, wenn das so ist, dann gratulieren wir David Garrett doppelt zur Geige und nachträglich zum Geburtstag. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.